Vater, danke für heute Morgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du uns nie verlassen noch versäumen wirst. So wie Barbara vorhin gebetet hat, auch wenn wir nichts spüren, wenn wir nichts sehen, wissen wir, du bist da, du bist treu. Du bist Gott, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist absolut verlässlich, du kannst nicht lügen. Du bist nicht der, der betrügt, sondern du bist der Wahrhaftige. Du bist der Ewige. Du bist, der du bist, von Anfang an, und es bleibst du in Ewigkeit. Und Vater, danke für alles, was du tust in unserem Leben. Danke für Freiheit. Danke für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Danke, dass uns nicht schaden wird, dass, wie wir heute Morgen gesungen haben, nichts wird uns schaden. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Alles muss uns zum Besten dienen. Alles muss uns zum Besten dienen. Vater, wir bekennen das über unser Leben. Wir nehmen jetzt auch jeden Gedanken gefangen und den Gehorsam des Christus. Alles Denken, was sich aufmacht gegen den Christus. Alles, was Unruhe bringt, alles, was seelisch ist, alles, was satanisch ist, schweigt jetzt in Jesu Namen. Seele, du kommst zur Ruhe. Herzlein, du kommst zur Ruhe. Alle Gefühle, alle Gedanken von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kommen jetzt zur Ruhe. Wir nehmen Autorität über unser ganzes Sein. Und wir sagen Christus allein und nichts als Christus. Halleluja. Amen. Amen, 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 Amen. Wisst ihr, ich spüre seit 2 Wochen eine Zunahme der Finsternis. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Jeder kontaktiert mich, ist interessant. Auch Menschen aus dem Internet, die zuhören, erzählen mir alle dasselbe. Es ist eine Zunahme der Finsternis. Und jetzt darfst du dich freuen, weil wenn die Finsternis zunimmt, nimmt auch das Licht zu. Und es ist wichtig, dass du das weißt und dass du das vor allem verstanden hast, dass Gott in dir stärker ist als der in der Welt ist. Je mehr Satan wütet, je mehr Lügen in der Politik sind, in der Welt sind, je mehr Angst, die Dämonen ernähren sich von Blut, von Babys überwiegend, aber auch vor allem von Menschenblut, und sie ernähren sich von Angst. Und das alles nimmt zu, exorbitant. Wir sind in der Endzeit. Aber Jesus sagt, wenn ihr all diese Dinge kommen seht, dann fürchte dich nicht, sondern heb deine Augen zum Himmel und freu dich, denn deine Erlösung ist nah. Amen. Und bis dahin, bis zum Tag der Erlösung, solange wir noch hier auf der Erde wandeln, hat Gott einen Plan mit dir und mit mir. Wir sind Licht in dieser Welt, wir sind Salz in dieser Welt. Wir machen einen Unterschied. Ist das gut? Und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Auch was Bärbel gerade gebetet hat, so prophetisch. Wenn du nicht spürst, wenn du nicht siehst, was Lydia gerade gesagt hat, hör nicht auf die Stimmen. Hör nicht auf die Stimmen. Immer und immer wieder, fast eigentlich täglich, muss ich jeden Gedanken unter den Gehorsam des Christus nehmen. Wisst ihr das? Ich weiß nicht, praktizierst du das auch? Musst du es praktizieren? Wenn nicht, mache ich mir Sorgen um dich. Wenn der Teufel nicht versucht, dich zu verführen, mache ich mir Sorgen um dich. Aber wenn er versucht, dich zu verführen, dann bist du richtig. Amen. Der Teufel, merkt dir diesen Satz, der Teufel greift immer nur an, was für ihn gefährlich ist. Die er hat, Christen, die lauwarm sind, die sind ihm egal. Die brennen, die heiß sind, vor denen hat er Angst. Und die attackiert er mit allem, was er kann. Nochmal, der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Du bist so stark, dass du dir gar nicht bewusst bist, wie stark du bist. Wenn der Teufel mit dir in einen Raum kommt, hat er mehr Schiss vor dir, wie du vor ihm. Nur wir denken, es ist andersrum. Wir denken, oh je, der Teufel. Der Teufel sagt, oh je, die Lydia, die Bärbel. Und wie du ihm auch heißt, wenn du verstanden hast, der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Amen. Halleluja, ist das gut? Die Welt trennt sich rasant. Vor allem die Christenheit trennt sich rasant. In einem wahnsinnigen Tempo, Leute. Es trennen sich die geistigen Christen von den seelischen Christen. Seelische Christen wollen immer fühlen. Fühlen, fühlen, fühlen. Wenn sie nichts fühlen, sind sie weg. Wenn sie im Prophetenseminar nichts fühlen, wenn sie im Gebetsseminar nichts fühlen, wenn sie im Vorgebet und im Nachgebet und im Mittelgebet und im Obengebet und im Untengebet und im Links- und im Rechtsgebet nichts fühlen, sind sie weg. Ah, da ist nichts passiert, ich habe nichts gespürt. Fühle, fühle, fühle. Leute, das, was uns am meisten verführt in dieser Welt, sind Gefühle. Stimmt es? Kriegst auf einmal das Gefühl, du hast Lust, was zu trinken. Dann besaufst du dich. Hast auf einmal das Gefühl, ich brauche jetzt Sex. Dann suchst du dir, wo es das gibt. Auf einmal hast du das Gefühl, ich muss mich jetzt wegdröhnen, weil ich fühle mich nicht gut. Ich nehme jetzt mal die Extreme. Und jetzt komme ich zu den Christengefühlen. Stehst morgens auf. Mir geht's heute nicht gut, Thomas. Fühl mich nach gar nichts. Fühle, fühle, fühle. Warum? Wisst ihr, was der Heilige Geist in letzter Zeit dauernd mit mir macht? Mir geht's ja wie euch. Ich bin ja nicht außen vor, nur weil ich Pastor bin. Ganz im Gegenteil. Wisst ihr, higher level, higher devil. Schon mal gehört? Mich greifen andere Kaliber an wie euch. Aber die sind aus demselben Stall. Die stinken genauso, ja, Lydia, das stimmt. Und dann sagt der Heilige Geist, wenn ich morgens aufstehe und denke, oh, ich fühle mich heute nach gar nichts. Kennt ihr das? Du stehst so auf und denkst, guckst da raus, Wetter. Und dann denke ich, heute ist ein blöder Tag. Das sagt der Heilige Geist zu mir, warum ist heute ein blöder Tag? Warum, Thomas? Begründe das. Okay, sorry, ich habe nur laut gedacht. Entschuldigung. Nee, ernsthaft, begründe es. Warum ist heute ein blöder Tag? Warum stehst du nicht auf? Du kannst genauso, wie du sagst, heute ist ein blöder Tag, kannst du sagen, heute ist ein super Tag. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist da drin, dass der Teufel nicht zu dir kommt und sagt, heute ist ein super Tag. Er flüstert dir immer ins Ohr, heute ist ein blöder Tag. Heute ist ein schlechter Tag. Heute ist ein guter Tag zum Sterben, ein schlechter zum Leben. Irgend sowas kommt immer von ihm. Richtig? Aber bitte, mach mal den Test, wenn diese Gedanken oder Gefühle kommen. Bitte, ich fordere dich raus, mach den Test. Oder wenn Depression klopft oder Müdigkeit oder Traurigkeit, Einsamkeit versucht, dein Herz zu knechten. Dann sag mal genau das Gegenteil. Mir geht's heute super, Halleluja, ich hab den Herrn. Irgendwas in die Richtung, ihr Singles, die euch einen Partner wünscht. Nehmt nicht den erstbesten Lover, der da über die Straße kommt oder um die Ecke kommt. Prinz Charming. Warte auf den der Herr für dich hat oder die. Bete, solange wie er nicht da ist oder sie nicht da ist, bete und danke dem Herrn für den Partner. Und danke ihm auch, wenn kein Partner kommt. Weil dann ist es besser für dich allein zu sein. Paulus schreibt es. Es ist besser für jeden Menschen allein zu sein. Aber wenn man nicht ohne kann, dann ist es besser, man sucht sich eine Frau oder einen Mann. Amen. Genau, Amen. Aus dem Kindermund kommt Wahrheit. Kindermund tut Wahrheit kund. Amen. Halleluja. Ich möchte heute nochmal in Johannes 8,36 rein. Derselbe Vers wie letzte Woche. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, Thomas, lern nochmal drüber, die haben es noch nicht verstanden. Luther, und dann wechseln wir in die Genfer. Wir müssen noch mal was klären, was mir der Heilige Geist gezeigt hat. Was ist denn das Gegenteil von frei sein? Gefangen, wie kann man es noch sagen? Geknechtet, was noch? Gebunden, was noch? Unfrei, danke. Was noch? Ist alles richtig, was ihr sagt? Was ist die schlimmste Form davon? Wenn du nicht frei bist in dieser Welt, dann gehörst du jemand. Wie nennt man das? Sklaverei. Okay? Wer versklavt uns? Wer knechtet uns? Wer oder was macht uns unfrei? Nein. Jein. Wir selber. Indirekt ja. Geht mal zurück zum Anfang. Wer war frei am Anfang? Adam und Eva. Wo fing das Problem an? Mit was? Kannst du schreiben, Lydia? Punkt 1, Sünde. Sünde ist der größte Punkt, der uns in Gefangenheit, Gebundenheit und in Sklaverei führt. Was uns unfrei macht. Okay? In dem Moment, wo ein Mensch sündigt, ist er nicht mehr frei. Er ist unfrei, gefangen, gebunden, wie auch immer, okay? Nach der Sünde, wer wurde der Herr über diese Welt? Satan. Punkt 2 ist Satan oder der Teufel. Der Teufel knechtet, bindet, quält, schikaniert Menschen, verführt sie ständig zu Punkt 1, zu Sünde. Okay. Die Frucht der Sünde ist was? Was kommt vor dem Tod? Krankheit. Punkt 3. Menschen werden krank. War Adam krank? War Eva jemals krank? Hatten die auch nur ein Blessürchen? Ab wann wurde die Krankheit aktiv? Nach der Sünde. Und wer hat Anteil, wer hat das Anrecht, Krankheit zu geben? Satan. Super, ihr seid gut. Halleluja. Dann wurde Gott aktiv. Er gab etwas. Wer weiß, wie das heißt? Das ist Punkt 4. Das Gesetz. Super, Marion. Das Gesetz. Das Gesetz straft diese Dinge, bringt sie ans Licht. Das Gesetz ist auch 5. Mose 28. Gott sagt, ich lege euch vor, Segen und Fluch. Ihr habt die Wahl. Okay? Mit dieser freien Wahl kommt wieder in das Leben der Menschen Freiheit oder Knechtschaft. Richtig? Das Gesetz hat Kraft. Ohne das Gesetz keine Sünde. Okay? Und Punkt 5 ist, den habt ihr gerade schon genannt, der Tod. Jesus sagt, wenn ich dich frei mache, dann bist du was? Bist du frei. Die Frage ist jetzt, hat er uns frei gemacht? Ja oder nein? Ja oder nein? Wer ist für ja? Wer sagt nein? Alright, nochmal zurück zu den 5 Punkten. Gehen wir mal durch. Hat uns Christus erlöst von der Macht der Sünde? Ja oder nein? Das war mir zu schwach. Hände hoch, Hände hoch. Wer glaubt es? Alle. Okay. Hat er uns befreit von der Macht des Satans? Alle wieder? Hat er uns von Krankheit befreit? Hat er das Gesetz erfüllt und uns vom Fluch des Gesetzes befreit? Hat er ja oder nein? Wow. Alle einstimmig. Hat er uns von der Macht des Todes erlöst? Ich habe erst gedacht, ich suche alle Bibelstellen raus, aber ich habe gedacht, ihr wisst es sowieso. Also alle 5 Punkte hat Christus erfüllt, richtig? Jetzt gehen wir in Genfer, kurz in Römer 8, Vers 2. Römer 8, Vers 2. Nur nochmal 3 Bibelstellen, um das zu bekräftigen. Okay. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, seid ihr mit Christus verbunden? Ja oder nein? Bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes? Bist du mit Christus verbunden, ja oder nein?
Ja.
Ich will ein lautes Ja hören.
Ja.
Bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes? Hier steht nicht, dass du dazu was tun musst. Hier steht, du bist automatisch, wenn du Christus gehörst, mit ihm verbunden bist, bist du automatisch erlöst von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Bist du jetzt gesetzlos? Nein, du bist unter einem neuen Gesetz. Nämlich, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Amen. Das Gesetz des Heiligen Geistes, deines neuen Geistes, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Kriege ich mal ein fettes Amen?
Amen.
Seht ihr, wie sinnlos Predigten sind, die ständig vom Gesetz und von der Sünde reden? Macht keinen Sinn. Deswegen, wenn du falsch parkst, kostet 30 Euro. Dann kommt Gott und sagt, ich bezahle die 30 Euro. Die 30 Euro sind bezahlt. Und jetzt machen wir hier ein Seminar über Falschparken. Und über deine Schuld der 30 Euro. Wer von euch würde kommen? Wen von euch wird's interessieren? Keinen. Weil ihr wisst, dass ihr wisst. Aber wenn das irgendwo in der Gemeinde ist oder gelehrt wird, kommt es ja nicht so, dass du es gleich verstehst, sondern dir wird unterstellt, dass du auch falsch parkst und dass du auch 30 Euro schuldig bist. Versteht ihr, wie das läuft? Anstatt den Leuten klipp und klar zu sagen, du bist was, raus aus dem einen Gesetz hinein ins andere Gesetz. Könnt ihr mir folgen soweit? Wenn ich heute auswandere nach Amerika oder nach Kanada oder nach Australien oder nach Buxtehude. Nee, Buxtehude nicht, das ist in Deutschland. Aber nehmen wir mal Australien. Ich wandere aus nach Australien. Ich nehme die australische Staatsbürgerschaft an. So, und dann bin ich da in Australien und dann feiern die Partys um 11 Uhr abends. Und dann sage ich, in Deutschland ist um 10 Uhr Nachtruhe. Party vorbei. Was interessiert es die Australier? Warum interessiert die das nicht? Weil die das Gesetz nicht haben. Und weil die ein Gesetz aus Deutschland genauso viel interessiert, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Nämlich gar nicht. Amen. Wenn du das verstanden hast, kommst du raus von dem Fluch in deinen Gedanken von Sünde und Tod. Es gibt unheimlich viele Zwillingspärchen in der Bibel. Die kommen immer zusammen, die Guten und die Schlechten. Sünde und Tod kommen immer Hand in Hand. La 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 la. Immer laufen sie miteinander. Du kriegst immer einen Doppelpack. Da gibt's einige mehr, auf die gehe ich heute alle gar nicht ein. Du bist frei gemacht von dem Gesetz des Geistes. Und hier liegt der Hund begraben. Der Heilige Geist gibt deiner Seele Zeugnis, dass du errettet bist. Amen. Eine widerspricht. Wem gibt er Zeugnis? Nur deinem Geist. Der Heilige Geist gibt nur deinem Geist Zeugnis, dass du was bist? Kind Gottes. Wenn du nun in der Seele lebst, seelisch, fleischlich, irdisch, gleich danach kommt dämonisch. Das ist eine Abstufung. Wenn du in dieser Welt, total lebst in dieser Welt, und als Christ überhaupt nichts aus dem Geist gelernt hast oder im Geist lebst, fühlst du wie die Menschen da draußen. Wenn der Geist nicht mehr da ist, der Heilige Geist in deinem Leben, ist zwischen dir und einem Menschen da draußen kein Unterschied, außer dass du religiös angemalt bist. Du bist ein bunter Vogel, der vorgibt, ganz toll gefiedert zu sein, bis die Leute merken, es sind nicht deine Federn. Amen. Der Geist gibt deinem Geist Zeugnis und es ist ein Geist, der lebendig macht. Der dich lebendig macht. Der dich lebendig macht. Wie viel Tod kann zusammen mit dem Leben herrschen? Wir fahren nachher auf den Friedhof, wir buddeln einen aus, schauen uns den ganz genau an und dann überlegen wir, wie viel Prozent Tod ist und wie viel Prozent Leben ist. Sollen wir das machen nachher? Ah, dann wird's euch klar, weil ihr guckt mich an, wie wenn ihr die Frage nicht versteht. Wie viel Prozent hat Leben und Tod gemeinsam? Null. Sollen wir nochmal fragen? Wer ist für null? Wow. Jetzt habt ihr alle Angst, was anders zu sagen. Wenn in deinen Emotionen Tod versucht zu herrschen, kommt es vom Heiligen Geist? Nein. Kommt es vom Vater? Kommt es von Christus? Wo kommt's her? Von Satan. Und er kann sich mit deinem Geist nicht verbinden, weil du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Amen. Wisst ihr, was ich lustig finde? Es gibt ja so viele Christen, die glauben, sie können von Dämonen besessen sein. Gehen dann zum Befreiungsdienst. Das ist mein Lieblingsthema. Lässt mich nicht los, sorry. Was hat denn Gott gemacht, nachdem der Teufel im Himmel gesündigt hat? Oder überhaupt gesündigt hat? Was hat er mit ihm gemacht? Wer weiß es von euch? Was hat er ihn? Rausgeworfen. Aus dem wievielten Himmel? Wohin? In den Wow, ihr seid gut. Woher wisst ihr das alles? Ihr habt auf meine Finger geguckt. Wenn Gott keinen Bock hat, mit Satan und seinen Dämonen zusammen im Himmel zu sein, glaubst du dann, er hat Bock darauf, dass der Heilige Geist und Dämonchen zusammen bei dir sind? Ja oder nein? Was ist bei dir anders wie im Himmel? Antworte mir, nichts, weil dein Leib ist der Tempel. Merkt ihr, wie manche Sachen ganz einfach sind und es immer Religiöse braucht, die das verdrehen? Richtig? Was ist mit jemand, der das aber glaubt? Leute, der spürt das volle Programm in seiner Seele. Er spürt die Dämonen, er spürt das alles, er erlebt es als wahr. Er merkt die Reaktionen, er merkt die Früchte in seinem Leben. Warum? Weil es weiß? Nein, weil es glaubt. Das ist der Punkt. Das, was du glaubst, das hast du. Wenn du heute anfangen würdest zu glauben, Gott ist ein ungerechter Mann, würdest du genau das erleben. Lauter Ungerechtigkeiten würden in deinem Leben passieren. Und dann würdest du hinstehen und sagen, siehste, hab ich recht gehabt, Gott ist ungerecht. Ist das die Wahrheit? Nein. Du isst nur die Frucht von dem Samen, den der Teufel in dein Herzen sehen konnte. Versteht ihr was? Und umgekehrt funktioniert es aber genauso. Alles, was im Bösen funktioniert, funktioniert im Positiven. Wenn du heute glauben würdest, Gott ist absolut gerecht. Und alles, was dir in deinem Leben widerfährt, ist Gottes Gerechtigkeit. Vorhin haben wir gesungen, all things work together for my good. Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Was ist jetzt, wenn du glaubst, Gott ist gut und gerecht? Und es passiert dir was Böses. Es wird was, Geld verschwindet am Arbeitsplatz und zwei sagen, ich habe gesehen, der Thomas hat's geklaut. Und du kriegst die sofort die fristlose Kündigung. Das ist aber so richtig gerecht, oder? Was machst du jetzt? Wie gehst du damit um? Du kannst dich jetzt tierisch drüber aufregen und anfangen zu proklamieren, Gott ist ungerecht. Oder du kannst sagen, Gott ist immer noch gerecht. Alle Menschen sind Lügner und Gott ist gut. Amen. Gott wird dir zur Gerechtigkeit verhelfen. Und vielleicht wird genau dieses Geld, weil es der Chef nummeriert hat oder mit einem unsichtbaren Stift markiert hat, sagt er den beiden, zeigt mir mal euren Geldbeutel, mach mal auf, hol mal die Scheine raus. Blaulicht oder Schwarzlicht, wie auch immer. Oh, Freunde, wir haben die wahren Täter. Du wirst wieder eingestellt, der Chef entschuldigt sich 50 Mal bei dir und sagt, weil Sie so treu waren, Herr Bauer, bekommen Sie jetzt die Vorarbeiterstellung. Amen. Versteht ihr? Kennt ihr Josef? Dem ist es genau so passiert. Er war im Kerker beim Pharao, wenn ich es noch richtig weiß, 13 Jahre im Gefängnis, unschuldig. 13 Jahre. Und von einem Tag auf den nächsten wurde er der Stellvertreter des Pharaos. Ist das Gottes Gerechtigkeit? Amen. Halleluja. Gott ist gut. Römer 6, Vers 18. Lies, was hier steht. Ihr seid von der Herrschaft, sag mal Herrschaft, der Sünde befreit worden, welche Zeitform? Vergangenheit. Und habt euch in den Dienst der, habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Von wem? Von Gott. Wer alleine nur ist in der Lage, im Dienst der Gerechtigkeit zu stehen? Der? Hier steht's, ne? Ja, genau. Der von der Sünde befreit ist. Aber Thomas, ich sündige doch noch. Nein, du tust du nicht. Dein wahres Ich kann nicht mehr sündigen, weil du bist Thomas Geist. Korrekt? Mein Fleisch sündigt noch. Und das wird sterben. Amen. Aber ich werde auferstehen. Amen. Ich werde verändert. Mein wahres Ich kann nicht mehr sündigen. Was noch sündigt, ist mein Fleisch. Wenn Gott gewollt hätte, dass ich nicht mehr im Fleisch sündige, hätte er mir ein neues geben müssen. Tut er aber nicht, also hat Gott mit einkalkuliert, dass Christus für alle Sünden, die mein Fleisch noch will, gestorben ist. Aber ich bin zur Gerechtigkeit geworden und stehe in einem Dienst der Gerechtigkeit. Weil jemand mich gerecht gemacht hat. Wer war das? Christus. Christus hat seine Gerechtigkeit ausgetauscht mit deiner Ungerechtigkeit und hat sie am Kreuz bezahlt. Ich treffe immer und immer wieder Christen und das ist mir echt zum Heulen manchmal. Die haben null, ich sage euch null, nicht wenig, null Offenbarung über Gerechtigkeit. Die denken den ganzen Tag nur Sünde. Ich muss Sünde, ich muss, oh das. Ich habe nicht genug gebetet, ich habe nicht genug gefastet, ich habe nicht genug Bibel gelesen. Oh Bruder, ich muss. Wahnsinn! Getrieben, hinter denen steht da wahrscheinlich der Oberdämon mit der Oberpeitsche. Pusch! Das ist schon passiert vor 2000 Jahren. Jesus hat für jede Krankheit einen Peitschenhieb erhalten. Amen. Warum ist das möglich? Weil sie in der Seele sind. Weil sie nicht rausgeholt werden aus dem seelischen Zustand und in den Geist gehoben werden von den Lehrern, die sie haben. Es gibt ein fleischliches Gefühl, das fühlt sich gut an. Wisst ihr, wie das heißt? Herrschaft über andere Menschen. Macht. Fühlt sich gut an. Gibt es das auch in den Gemeinden? Gibt es das im geistlichen Bereich, im christlichen Bereich? Mal so gesagt? Ja, weit verbreitet. Sehr weit verbreitet. Die meisten Seelsorger, die ich kennengelernt habe, denen ging es nie um die Person, die da sitzt und leidet. Es ging nur darum, was sie wissen und was sie können. Bruder, geh du mal weg. Schwester, geh du mal. Lass mal, wenn ich bete, dann passiert was. Jetzt guck dir mal beide zu. Bukidibu, bukidibu, bukidibu. Ich kann auch hingehen und den Kopf drücken vom Nico und sagen, bukidibu, bukidibu. Natürlich sage ich das anders. Und der Nico spürt schon die Salbung und dann wackel ich ein bisschen mit dem Kopf. Leute, ich habe das alles live erlebt. Und hier hinten läuft ein Nerv runter in die Wirbelsäule. Wenn ich da drauf drück, spürst du deinen ganzen Körper warm. Boah, die Salbung. Und das nächste Mal, wenn der Nico wieder was hat, wo wir da hingehen, das haben wir letzte Woche schon geklärt, zu mir, zum Thomas, dem großen Meister. Leute, das ist alles Hexerei. Die Bibel nennt das Hexerei. Alles, was wegführt von Christus, ist Hexerei. Es hat mit Gott nichts zu tun. Amen. Wenn du einen Mensch zu Christus führst und sagst, hey Nico, was du brauchst, ist Christus und Christus allein und nichts als Christus. Und Christus ist für dich genug. Er hat den Preis bezahlt, er hat dich befreit. Du bist erlöst vom Gesetz des Todes und der Sünde und hineingetan ins Gesetz des Geistes des Lebens. Amen. Und wenn das nächste Mal an die Türe klopft vom Nico, wo wir da hingehen, mit Sicherheit nicht zu mir. Amen. Und wenn du alle Schafe verlierst, die dann woanders hingehen, dann musst du dir selber sagen, ich habe die Wahrheit gepredigt, auch wenn sie mich verlassen. Du darfst nicht die Schafe an dich binden. Amen. Ich habe hier viele loslassen müssen. Die einen so, die anderen so, aber ist egal. Es ist ein Kampf, es kostet einen Preis. Letzte Woche habe ich mich mit jemandem unterhalten, der die Gemeinde grob kennt. Man fragte, wo ist denn der? 7 Leute nacheinander, sag ich, sind alle gegangen, haben alle Schaden hinterlassen, haben alle Böses getan, vor allem gegen mich. Und nach der 7. Person bin ich so auf den Tisch gesunken und hab gesagt, kommt gerade alles wieder hoch. Boah, sind das viele. Ja, ich frag nicht mehr länger. Hab gesagt, nee, das ist alles gut. Das ist nicht, dass mich das noch belastet, ich bin nur traurig drüber. Und ich hab gesagt, weißt du, merk dir diesen Satz. Über all dem, was du erlebst, darfst du nicht bitter werden. Sobald du bitter wirst, haut's dich weg. Und das kostet dich alles. Dein Charakter, dein Wille, deine Rache, Deine Gerechtigkeit, Genugtuung, alles, was dein Fleisch sich wünscht, stirbt auf dem Altar, wenn du es Gott gibst. Wenn nicht, wird dein Fleisch die Hand übernehmen und alles tun, um diesen Leuten zu schaden. Kann man auch im Geist. Es gibt für alles eine Bibelstelle. Er ging und er hängte sich. Ich habe ein Wort für dich, lies mal. Man kann alles missbrauchen. Römer 6, 22. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Ist das nicht der Hammer? Wir alle fallen, aber wir stehen wieder auf. Das ist der Unterschied. Und wir stehen auf ohne blutige Knie. Amen. Ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Ist das nicht der Hammer? Manchmal schauen wir so auf unser Leben, ich auch, und dann gucken wir, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Nee, ich habe ja kein Haus, ich habe... Ja? Und wir vergleichen uns mit anderen. Wir rechnen auf und begreifen gar nicht, was wir haben. Alles, was hier in dieser Welt ist, wird vergehen. Alles, jedes Haus, jedes Auto, jedes Boot wird verbrennen. Aber das, der Schatz in irdenen Gefäßen, wie es die Bibel nennt, den Heiligen Geist in dir, diesen Schatz in einem irdenen Gefäß, ist, was in Ewigkeit bleibt. Amen. Halleluja, jetzt kommen wir zum Thema des Tages. Merkt ihr diesen Satz? Diese Welt ist so aufgebaut, um Schaden zuzufügen. Okay? Diese Welt ist von Satan so aufgebaut, dass Schaden zugefügt wird. Und so heißt auch die Predigt heute Morgen, kein Gewinn ohne Schaden. Ich werde euch das jetzt zeigen. Kein Gewinn ohne Schaden. Was meine ich damit? Es gibt in dieser Welt keinen Gewinn, ohne dass für irgendjemand anders ein Schaden entsteht. Nehmen wir Beispiel, du hast ein Auto, ist noch 10.000 Euro wert und du willst dir ein neues kaufen. Du fährst zum Autohaus, sagst, oh, ich würde mir gerne ein neues Auto kaufen, suchst dir eins raus für 40.000 als Beispiel. Und dann sagst du, ja, würden Sie mal gucken, was geben Sie mir denn für meinen? Du weißt, so, ich habe schon ein bisschen recherchiert, 10.000, so ist in der Regel, wie der verkauft wird. Okay? Dann sagt der Verkäufer zu dir, und jetzt schockt er dich total, ich gebe Ihnen 5. Geht erstmal die Farbe aus dem Gesicht. Bist erstmal völlig geschockt. Ich kenne das Spiel, hab's jahrelang gemacht. Der Käufer sagt dann, ich habe keinen Bock, das Ding zu verkaufen und mich mit Leuten rumzuärgern. Ja, ein bisschen müssen sie mir noch entgegenkommen. Dann ist der Händler wahnsinnig großzügig und sagt, ich gehe noch hoch auf 6, aber nur, weil sie das sind. Dann nimmt er dein Auto für 6 in Zahlung. Der verkauft es aber nicht für 10, der stellt es für 11 hin. Der hat keinen Schaden. Wer hat den Schaden? Du. Dieses System ist aufgebaut, der eine hat Gewinn für den Schaden eines anderen. Stimmt's? Anderes Beispiel. Du kaufst dir eine Jeanshose für 80 Euro. Guckst ins Label rein, steht drin, made in Bangladesch. Denkst, wo ist denn Bangladesch? Kenne ich gar nicht. Bangladesch ist in Asien, bitterarmes Land. Da gibt's Näherinnen, die verdienen $10 im Monat. $10. Arbeiten 12 bis 14 Stunden am Tag, mähen am Tag mehrere hunderte Jeanshosen zusammen. Diese Jeanshose kostet der Firma vielleicht 3 Euro in der Herstellung. 3 Euro. Verkauft wird sie für 80. Wer hat den Schaden? Wer hat's kapiert? Wer hat den Schaden? Sagt laut Bärbel. Die Arbeiterin in Bangladesch. Korrekt? Weil sie für einen Hungerlohn schuftet und ausgebeutet wird, damit die Firma einen Mordsprofit hat. Die können die Hose auch für 5 Euro verkaufen, tut sie aber nicht, hätte sie immer noch Gewinn. Sie verkauft sie aber für 80, weil es Leute gibt, die den Hals nicht voll kriegen. Wenn du auf die Bank gehst und holst dir 10.000 Euro Kredit, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Bank hat die 10.000 Euro nicht. Wisst ihr das? Die existieren gar nicht. Die Bank macht eine Anfrage in der Bundesbank und die Bundesbank sagt ja oder nein. Dann wird dieses Geld aus dem Nichts geschaffen. Und dann kommen nur Zahlen auf dein Konto, das war's. Natürlich, wenn du es bar abheben würdest, kriegst du die Scheine. Aber wenn du damit ein Auto kaufst und überweist die 10.000 ins Autohaus, niemand hat jemals das Geld in Existenz gesehen. Jetzt werden Zinsen dafür verlangt. Vielleicht finanzierst du das ewig lang, 84 Monate, zahlst 4.000 Euro Zinsen dafür. Alles nur Beispiel, okay? Kommt nachher nicht und sagt, der Zinssatz ist aber ein anderer, Thomas. Oh. Okay? I think John. Katastrophe. Wer hat den Schaden? Du, der Kreditnehmer. Du hast einen Schaden. Natürlich freust du dich, ich habe Kredit gekriegt und kann mir mein Traumauto kaufen. Aber es entsteht ein Schaden. Wer ist der Nutznießer dieses Schadens? Die Bank. Und sie zahlt denen, die Geld haben und einbezahlen, zahlt sie Zinsen. Diese Zinsen zahlt aber nicht die Bank, die Zinsen zahlst du mit einem Kredit. Jede Bank wird kollabieren, wenn es nicht mehr Kreditnehmer gäbe als Leute, die Geld einlegen. Dann fällt das Ding zusammen. Ich versuche euch das Geldsystem zu erklären mit ganz einfachen Nenner. Stell dir vor, 10 Personen, nur 10, bekommen 10 Goldmünzen. Und es ist alles Gold, was es auf der Erde gibt, sind die 10 Goldmünzen pro Person. Es gibt nicht mehr Gold, man kann nicht mehr Münzen drucken, das ist alles Gold, was es gibt. Damit ihr das Bild versteht. Jeder der 10 hat wie viel Münzen? 10, rede doch mit mir. Eigentlich müssten jetzt alle glücklich sein. Aber das ist nicht so. Weil einer will 19 Münzen haben. Die 10 reichen ihm nicht. Wie kommt er an die 9 Münzen, die er will? Wer von euch weiß es? Entweder er nimmt jedem eine Münze ab von den 9 oder einem alle 9. Und so funktioniert im großen Stil dieses Weltfinanzsystem. Ist es für jemanden zu kompliziert? Seid ihr noch bei mir? Natürlich kann jetzt eine Bank Geld nachdrucken. Das darf sie aber eigentlich nicht, weil der Goldwert muss da sein, um die Währung zu decken. Aber ist ein anderes Thema. Versteht ihr jetzt? Wenn einer mehr haben will als die 10 Münzen, muss er, wie auch immer, den anderen 9 einen Schaden zufügen. In welcher Form auch immer. Habt ihr das System verstanden soweit? Es gibt keinen Gewinn ohne Schaden in dieser Welt. So hat Satan es aufgebaut. Entweder verliert einer alles oder die 9 verlieren einen. Aber es gibt nicht mehr als die 100 Münzen. Es gibt nicht mehr. Und wenn einer sagt, ich will mich bereichern, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, kennt ihr das? Geht es immer nur um den Schaden für andere. Wenn die in Bangladesch, die Näherin, denen zu teuer ist, dann zahlen sie der keine 3 Dollar mehr oder 30 Dollar, zahlen sie nur noch 20 Dollar oder 2 Dollar, wie auch immer. Und die kann sich nicht wehren. Wenn ein Golf als Beispiel oder ein Auto, egal welche Marke, welches Modell, 30.000 Euro neu kostet. Ich habe das mal vor vielen Jahren mit meinem Schwager zusammen ausgerechnet. Der arbeitet in der Audi und wir haben mal so grob das zusammengerechnet. Bestimmt schon 30 Jahre oder noch länger. Und das ist heute noch genauso. Wenn du ein Auto, einen Neuwagen bauen würdest aus Ersatzteilen, Neuteile, die du beim Hersteller kaufst, kostet der nicht 30.000, sondern 300.000. Weil das so viel Prozent draufgeschlagen ist auf die Teile. Profit. Vanessa hat für mich einen Plastikclip gekauft. Der ist nicht mal 1 Cent wert. Der kostet nicht 1 Cent in der Produktion. Da kommt aus einer Spritzgussmaschine ein Fingernagel voll Plastik. Originalersatzteil vom Hersteller. Was denkt ihr, was dieser Plastikclip kosten darf? Martin hat zu viel Geld. Merkt man sofort. 50 Cent würde ich mir noch gefallen lassen. Und das wäre Mats überteuert. 6 Euro. 6 Euro hat ein Plastikclip gekostet. Auf eBay habe ich dann 10 gefunden für 4 Euro plus 1,50 Euro Versand. Immer noch teuer. Das ist das 600-fache. Von dem, was das Ding wert ist. Das 600-fache. Wer hat den Schaden? In dieser Welt gibt es nur zwei Quellen, die produktiv sind oder wo man überhaupt schöpfen kann. Punkt eins ist die menschliche Arbeit. Wenn jemand irgendwo was arbeitet, ist es eine Quelle, eine Ressource, wo etwas entsteht. Oder Naturschätze oder Rohstoffe wie ein Wald, ein Baum oder irgendwas. Oder Kohle oder Gold. Richtig? Das sind die zwei Quellen, mehr gibt's nicht in dieser Welt, wo Arbeit entsteht, wo ein Kreislauf entsteht. Wenn niemand arbeitet und niemand einen Baum fällt, passiert nichts. Oder jemand Gold sucht oder wie auch immer. Der Punkt ist, dass Satan das alles korrumpiert hat. Er hat das alles völlig korrumpiert. Eine Automechanikerstunde kostet mittlerweile 100 Euro. Die verdient er aber nicht, die 100 Euro. Der verdient weit weniger. Dazwischen halten alle die Hände auf. Und jeder will Profit. Wenn ein neues Auto, was 30.000 Euro kostet im Verkauf, 15.000 kosten würde, hätten die immer noch Profit. Aber es muss 30 kosten. Warum? Weil es Aktionäre gibt, die sagen, mehr. Mehr. Ich will noch mehr. Es reicht mir nicht. Ich will noch mehr. Sie tragen die Gedanken, die Gesinnung des Herz Satans in sich. Und er sagt immer, es ist nicht genug, ist nicht genug, ist nicht genug. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Auf Kosten von wem? Auf Kosten der Kunden. Viele Teile bei den Autoherstellern, da kenne ich mich halt aus, deswegen nehme ich jetzt als Beispiel. Teile, die du nirgends anders kriegst, die nur der Hersteller hat, sind wahnsinnig teuer. Unfassbar teuer. Weil sie genau wissen, du brauchst es. Und das nutzen sie aus. Sie betrügen die anderen, sie fügen ihnen Schaden zu, der völlig unnötig ist. Schaden ist unnötig. Sie fügen Schaden zu, um selbst einen Gewinn zu haben. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Schon mal einem anderen Schaden zugefügt, damit du einen Gewinn hast? Schon mal gelogen, dass ein anderer ausgebremst wird? Schon mal die Polizei belogen, sich angehalten hat und bist nicht angeschnallt? Sondern ein Kumpel sagt, ich fahre immer unangeschnallt, ich bin cool, ey, wow. Polizei hält dich an, oh, Sie, Entschuldigung, ich war gerade in der Tankstelle, habe mir ein Eis geholt, ich habe es vergessen. Da ist jetzt kein großer Schaden für andere, aber es ist dasselbe Prinzip im Kleinen. Amen. Die Gier der wenigen macht viele arm. Stell dir mal vor, alles würde allen gehören, wie Gott es ursprünglich gedacht hat. Nicht einem Mann gehören Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Bäumen im Wald, weil er sagt, der Wald ist meiner. Stell dir mal vor, der Wald würde jeden gehören. Jeder könnte einen Baum fällen oder mehrere und sich ein Haus bauen. Stell dir mal vor, der Bauplatz gehört nicht irgendjemand dem Staat oder dem König. König, beste Beispiel, ihm gehört das ganze Land. Früher gehörten dem König sogar die Bevölkerung. Musst du dir mal vorstellen. Einer hat so viel, weil die anderen nichts haben. Das ist das System dieser Welt. Und Christus sagt, er hat uns frei gemacht. Hat er oder hat er nicht? Hat er oder hat er nicht? Er hat uns auch von diesem System frei gemacht. Weißt du warum? Weil Christus hat am Kreuz den Schaden deines Lebens auf sich genommen, damit du schadenfrei leben kannst. Bist du nun frei oder nicht? Der Heilige Geist hat zum gesagt, erklär es ihnen nochmal, die haben es noch nicht verstanden. Oder sie zweifeln. Oder sie vergleichen mit dem, was sie noch tun und nicht tun, was sie noch leben und nicht tun. Aus Gottes Sicht, vom Himmel herab, bist du was? Frei. Jede Gier, jede Lüge, jeder Machthunger, jeder Profit, jede Sünde hat er für uns bezahlt. Dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind und somit dem Gesetz oder dem Gesetz und der Strafe untertan sind. Haben wir vorhin gelesen, richtig? Aus Gottes Sicht bist du frei, die Schuld ist bezahlt, der Fluch ist gelöscht, die Sklaverei beendet. Amen. Wie wird es wirksam? Jeder von euch könnte jetzt strecken und sagen, aber. Das nennt man Aberglauben. Da ist das Aber größer als der Glauben. Können Sie sagen, aber hier, aber da, aber dort, aber. Nochmal. Aus Gottes Sicht, von oben runter auf dich gesehen, bist du frei. Wenn Gott den Nico anschaut, der sitzt jetzt in der zweiten Reihe. Aus Gottes Sicht ist Nico frei. Wenn du Nico fragen würdest, würde ihm bestimmt einiges einfallen, wo er sagt, er ist nicht frei. Jedem von uns würde einiges einfallen, wo er sagt, ich bin nicht frei. Ist das wahr? Wie wird es nun praktisch? Wie wird es aktiv? Der gute Satz fängt mit einem A an. Dann kommen zwei L, dann ein Es. Alles, danke. Alles? Ja? Nicht ganz. Alles fängt mit einer Entscheidung an. Amen. Aus Gottes Sicht ist das die Wahrheit und dein Stand. Jetzt kann es sein, dass in deinem praktischen Leben das ganz anders aussieht. Wie fängt es an, sich zu ändern? Wie wird es wirksam für dich, wenn du anfängst, es zu glauben? Und du fängst es an zu glauben mit einer Entscheidung, wo du sagst, ja, Amen, so ist es und so will ich's und so bleibt's. Leute, genau so, wie wir uns für das Negative entscheiden, wo wir denken, ich bin ein Versager, ich kann nichts, ich bin einsam, keiner mag mich, die Liste ist endlos, kannst du sagen, hey, ich bin ein Überwinder, ich überwinde weit durch den, der in mir ist, ich bin gesegnet, alles, was ich anfasse, ist gesegnet, wo ich hingehe, ist alles gesegnet, ich bin ein Segen für andere, ich bin kein Fluch, ich bin ein Freudenbote. Amen. Und dann triffst du diese Entscheidung im Geist und sagst, Heiliger Geist, hilf mir, meine Seele unter die Füße zu kriegen. Vor ein paar Wochen war ein Mann hier, wo ich gesagt habe, der kommt nicht oft, sagt einer Seele, halt die Schnauze. Das sagt er zu mir, wo ich ihn getroffen habe, hey, übrigens, Thomas, ich habe das ausprobiert. Dann sage ich, was denn? Ja, mit der Seele und so hier. Seele, halt die Schnauze und so. Und dann wuschelt er was anders. Und dann sage ich, ja, und jetzt? Ja, es hat funktioniert. Manchmal denke ich, was sind das für seltsame Menschen? Ja, seltsam. Geh doch hin, sag, ey, ich hab's ausprobiert, hat geklappt, wow, super. Krieg meine Seele unter die Füße. Amen. Möchte euch Mut machen, über euch selber zu bekennen, dass ihr frei seid. Auch wenn noch bestimmte Dinge passieren oder ihr nochmal ins Fettnäpfchen tritt oder in den Eimer mit der braunen Masse greift. Egal, was passiert, bekenne voller Glauben über dasselbe, ich bin frei. Amen. Du bist frei. Das wird Auswirkungen haben für dein Leben, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Verwandtschaft, für dein Umfeld, für deinen Arbeitsplatz. Wenn du das verstanden hast, wird es Auswirkungen haben, denn es kann nicht ohne Auswirkungen bleiben. Genauso wie man bei jemand spürt, der verklemmt ist, der verbittert ist, der zu ist. Spürt ihr das? Wenn jemand so ist, ihr seid super. Und die anderen spüren es bei euch auch. Das Positive wie das Negative. Die Frage ist, was willst du ausstrahlen? Was willst du ausstrahlen? Was willst du in deinem Leben haben? Immer wieder die Sünde bekämpfen, immer wieder fallen, aufstehen. Oder wirklich zu sagen, hey, ich bin frei, ich brauche das nicht mehr. Ich bin frei gemacht in Christus Jesus. Amen. Aus Gottes Sicht bist du's. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder in so einen Trick vom Teufel. Er sagt, du musst mehr beten. Du musst mehr beten. Du musst den Herrn drum bitten, dass er dich frei macht. Mensch, ist ein super Gebet. Oh Herr, mach mich frei. Herr, mach mich frei. Und der Herr sagt, hab ich schon. Der hört nicht zu. Herr, mach mich frei. Hab ich schon. Herr, mach mich frei. Hab ich schon. Das ist ein super. Das kannst du ewig lang machen. Das ist fast schon wieder Richtung Bugidibu, Bugidibu. Ich bekniere den Herrn. Wen der Sohn frei macht? Zeig's nochmal. Steht schon, du bist gut. Wenn euch nun der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Geh mal zum Vers 34. Das ist nämlich der Zusammenhang, worauf sich Jesus bezieht mit diesem Vers. Jesus antwortet ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, das heißt, Attenzione, Attenzione, wirklich, wirklich, hier musst du drauf achten. Ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde, Knecht oder Sklave in anderen Übersetzungen. Wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Bis dato waren es wie viele Sünder? Bis wo Jesus das gelehrt hat. Wie viel waren bis dahin Sünder? Alle. Danke. Deswegen war das nur ein wenig in Zukunftsform gesprochen. Wenn der Sohn frei macht. Das heißt nicht, der Thomas ist super, den macht er frei. Und Bettina nicht, weil Bettina, die hat immer ein gelbes Oberteil an. Das gefällt dem Herrn nicht. Richtig? Heißt es nicht. Sondern es bezog sich auf nach dem Kreuz. Wenn Jesus dich nun annimmt als Kind, was löscht er aus? Deine Sünden. Welche? Alle. Also, wenn all deine Sünden bezahlt sind, wessen Knecht bist du dann noch? Sag es mir, red mit mir, komm. Mit niemanden. Du bist niemandens Knecht mehr, weder, was haben wir vorhin alles vorgelesen, Tod, Gesetz, Krankheit, Teufel, Sünde. All diese Kräfte und Mächte wirken in dieser Welt. Aber du bist davon erlöst durch das Blut des Lammes. Wir feiern gleich Abendmahl. Und ich möchte, dass euch das ganz bewusst ist heute Morgen. Und ich spüre auch, dass es immer wieder für Leute im Internet ist. Der ganz bewusst ist, was wirklich passiert ist am Kreuz. Jeder von uns hat noch so ein bisschen Dreck am Stecken. Der Weg ist das Ziel als Christ. Religion lehrt dir, du musst heilig sein, dann darfst du am Ostern in die Kirche. Und wenn du bis zum Rest des Jahres auch heilig warst, darfst du Weihnachten in die Kirche. Und wenn du dich ganz heilig benommen hast, darfst du am Abendmahl teilnehmen. Wisst ihr, was das ist? Das ist genau das Gegenteil von dem, was Christus gelehrt hat und für was Christus steht. Christus steht für eine verlorene Menschheit und er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch aufbauen, erquicken, euch Gutes tun. Nehmt mich an, ich bezahle den Preis. Amen. Und für uns hat er das ja, weil heute Morgen sind ja nur Christen da. Du bist frei gemacht, du wirst nicht irgendwann frei gemacht. Du bist heute, jetzt und hier aus Gottes Sicht was? Frei. Der Einzige, der es begreifen muss, ist wer? Der Teufel. Der Satan. Der böse Satan. Satan weiß das. Deswegen will er, dass du es nicht glaubst. Weil richtig Angst hat er vor dir, wenn du anfängst, es zu glauben. Dann wirst du so richtig gefährlich für ihn. Weil dann hast du begriffen, keine Waffe, die geschmiedet ist, wird's gelingen. Keine Waffe, die geschmiedet ist. Nichts, was er tut, macht. Leute, ich bin dankbar für all die Lehren in den letzten paar Jahren. 2020 ist für mich das finsterste Jahr in meinem Leben. Nicht für mich oder weil ich schlimme Dinge tue, nein. Weil ich merke, die Betrügung und die Finsternis hat in einem Ausmaß zugenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmt. Und das Einzige, was uns rettet, hör mir gut zu, ist das Blut des Lammes. Ich empfehle dir, jeden Tag zu beten und zu proklamieren, aus dem Glauben, dass das Blut des Lammes dich gerecht gemacht hat. Anders werden wir dem Teufel nicht widerstehen. Wir werden ihn nicht besiegen können oder an seinen Tricks dagegen stehen können, wenn wir nicht das Blut des Lammes haben. Amen. Es ist wie in Israel oder in Ägypten, als die Israelis in Ägypten waren in der Gefangenschaft. Der Todesengel kam. Und die Finsternis hat zugenommen, auch jetzt, heute und hier. Seit 2 Wochen spüre ich eine extreme Zunahme der Finsternis. Ich kann nicht immer alles erklären oder ich sagen, das ist wegen dem oder dem. Ich glaube, dass ganz viele Weichen in die falsche Richtung gehen. Christen nicht verstanden haben, zu beten. Kein Druck, keine Verdammnis, nichts. Wir können heute, jetzt und hier eine Entscheidung treffen als Gemeinde, wieder für die Regierung zu beten, wieder für Merkel zu beten oder einfach zu beten, dass Gottes Wille in Berlin geschieht. Amen. Ich habe oft Vorahnung und ganz oft liege ich richtig. Und dann bin ich traurig, dass ich richtig liege, weil die Dinge mir nicht gefallen. Als die Wende war 1990, fing der Kohl an, die Hauptstadtfrage zu fragen. Manche von euch sind zu jung dafür, aber manche kennen es vielleicht. Ich habe damals vor mir einen Stich ins Herz. Und habe ich zu Baerbock gesagt, ich bete und ich hoffe, dass Bonn die Hauptstadt bleibt. Weil aus Berlin ist noch nie was Gutes gekommen. Noch nie. Und dann wurde Berlin Hauptstadt. Mir war es, eine Woche oder zwei ging es mir gar nicht gut. Ich war zu Tode betrübt und ich habe gewusst, das wird nicht gut sein für Deutschland. Obwohl es klar war, dass Berlin Hauptstadt wird. Bonn ist ein Provinznest. Aber ich habe mir gedacht, lieber ein Provinznest ohne Ruhm unter der Führung Gottes wie eine Hauptstadt mit Ruhm unter der Führung Satans. Ich möchte euch ermutigen, 2 Dinge, die ich ganz eindringlich spüre vom Heiligen Geist. Und wenn heute wieder so wenig da sind, denke ich immer, Satan weiß genau, wann er die Leute abhalten muss. Es ist unfassbar. Aber du bist da. Amen. Du bist da. 2 Dinge. Nimm Abendmahl zu Hause. Preis das Blut des Lammes über dir, über deine Wohnung, über deinen Besitz. Nimm die Atmosphäre ein und sag, hier ist Reich Gottes. Bis hierhin und nicht weiter. Amen. Viele haben Kopfweh, Migräne, haben sie mir erzählt. Ihr Körper reagiert mit Durchfall. Ganz viele haben Angstzustände, Bedrückung. Leute, das ist die Zunahme der Finsternis. Aber wir haben die Macht, in Christus Jesus dagegen zu stehen. Amen. Glaubt ihr das oder nicht? Der in dir ist, ist immer noch stärker. Und ich glaube, das wird zunehmen. Diese Finsternis wird zunehmen bis zu einem High Peak, bis zur Bergspitze. Vielleicht wird es dann wieder anders, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, ich muss nicht alles wissen. Aber ich muss eins verstanden haben, Christus ist dasselbe. Gestern, heute und in. Und er wusste, dass das alles kommt. Manchmal, wenn ich bete, habe ich so das Gefühl, ich erzähle Jesus die News. Hat er noch nicht gehört. Muss ihm unbedingt heute sagen, wie schlimm das alles ist. Und er ist dann völlig erstaunt. Was? Boah, Thomas, krass. Mensch, euch. Boah, was machen wir jetzt? Nee, echt? Boah. Das ist mein Fleisch, was so denkt. Christus sagt, komm her zu mir alle, die, wer weiß es noch, mühselig und beladen seid. Und es nützt nichts, hör mir zu, es nützt nichts, zu jammern und zu klagen, dass es so ist. Das ist nun mal so. Im Volk in Ägypten, in der Gefangenschaft, in der Sklaverei ging es genauso. Als der Pharao zornig wurde, nahm er ihnen das Stroh weg, sagt dann, bringt ihnen keinen Strom mehr zum Ziegelbrennen, sollen sie auch noch selber machen. Kommt es dir manchmal so vor, wie wenn noch mehr Druck kommt, noch mehr Verantwortung, noch mehr Last, noch mehr Und ihr habt so eine Freiheit hier. So eine Freiheit, wo ich euch wirklich immer versuche, das Beste sonntags zu geben für euer Leben, damit ihr reif werdet, in die Mündigkeit kommt, eine Beziehung mit Jesus habt, wisst, wo die Lösung ist, wisst, wie er ein Problem löst, wie er das bebetet, wie er rauskommt aus Dingen und erst gar nicht mehr reinfällt, weil ihr die Stoppschilder und Wandschilder im Geist lesen könnt. Amen. Und da draußen wartet eine Welt auf euch. Was hat Lydia vorhin gesagt? Ihr seid alles Leiter, ausgebildete Leiter. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube es auch. und in einem Tempo. Ich merke, Gott hat nicht mehr viel Zeit. Leute, die sich bekehren, die lernen Dinge in einem halben Jahr. Da habe ich 10 dafür gebraucht. Die Zeit ist nicht mehr da. Amen. Und es ist das Gleichnis vom Weingärtner, wo Jesus sagt, er hat Leute eingestellt, hat ihnen Tageslohn versprochen. Und die einen haben 10 Stunden gearbeitet oder 8, ich weiß es nicht mehr. Und einer nur eine halbe oder eine Stunde und er kriegt denselben Lohn. Und der mit den 10 Stunden regt sich auf, sagt er zu Jesus, was soll das? Der hat nur 1 Stunde gearbeitet, ich 10. Und Jesus sagt, sind wir beide nicht übereingekommen, 1 Denar für den Tag? Ja, das stimmt, hast du den bekommen? Ja. Was regst du dich auf? Versteht ihr? Wir könnten jetzt auch sagen, hey, ich habe 10 Jahre, 20, 30 Jahre gebraucht für die Erkenntnis, der kriegt es gerade so nebenbei oder hört es einmal und hat es verstanden. Dann freu dich doch, dass der nicht 30 Jahre durchs Tal der Tränen, durchs Todestal muss. Da kommt die Gesinnung wieder hervor. Bist du im Geist, freust du dich. Bist du in der Seele, bist du eifersüchtig. Fühlst du dich ungerecht behandelt. Deine Seele ist so ein, oh, manchmal so, oh, ja. Dein Geist freut sich. Halleluja. So, noch einmal die Bibelstelle und dann bin ich am Ende. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Aus Gottes Sicht bist du wirklich frei. Du kannst dich entscheiden zu sündigen und du kannst dich entscheiden nicht zu sündigen. Die Freiheit hast du. Richtig? Du kannst dich immer entscheiden. Aber aus Gottes Sicht bist du immer noch frei. Bist frei gemacht aus Gottes Sicht. Leute, wenn das gepredigt werden würde, boah, die Menschen wären so frei. Ich habe ein Video gesehen von Nordspanien. Da ist so ein Dorf, da machen sie sich Ketten, wie die Römer hatten. Ketten und Glasperlen und Nägel dran und dann so eine Peitsche mit Lederriemen und dann peitschen sie stundenlang. Machen die Moslems auch. Schon mal gesehen? Und dann gehen sie so halber in Trance und peitschen sich. Wisst ihr, was das ist? Gotteslästerung. Denn die sagen indirekt, was Jesus am Kreuz getan hat, reicht nicht. Ich muss noch mein Fleisch geißeln. Und die meinen, je mehr sie leiden im Fleisch, desto mehr freut sich Gott. Genau das Gegenteil ist der Fall. Denn sie ordnen sich nicht der Gerechtigkeit unter, die aus was kommt? Aus dem Glauben. Sondern sie richten ihre eigene Gerechtigkeit auf und meinen noch, Gott würde das gefallen. Und verführen andere dazu, das genauso zu machen. Psch, psch, psch. Wisst ihr, das ist das Extrembeispiel mit dem Peitschen. Das geht auch, wenn man sagt, ich könnte euch lernen, sagen, wir müssen jeden Abend beten. Bisschen Angst dazu, bisschen das dazu und ihr würdet jeden Abend hier stehen. Ob es euch passt oder nicht, ihr würdet kommen. Manipulation funktioniert. Aus was wäre dieses Gebet geboren? Aus dem Fleisch. Bruder, wir müssen den Himmel aufbeten. Wie oft ich das gehört habe. Manchmal in ein und derselbe Predigt. Der Himmel ist offen, predigt er. Und dann ist er fertig und dann fängt er an und sagt, wir müssen den Himmel aufbeten. Da bin ich als Darkseid abgedacht. Ja, ist er jetzt offen oder zu? Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Vielleicht ist es so eine Drehtür und du musst irgendwie erwischen, gerade den Moment, wo du reinkommst und nochmal. Ja, pff, oh. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir ins Abendmahl. Das nehmen wir mit auf, Sammy. Lass einfach laufen. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns einfach Jesus Ehre geben heute Morgen. Lass uns ihn loben und preisen in unserem Herzen. Lass uns einfach ausgerichtet sein jetzt auf das, was du heute Morgen gehört hast, nochmal vertieft bekommen hast, dass es keine Waffe mehr gibt, nichts mehr gibt, was dich aus seiner Hand reißen kann, dass du ihm gehörst, dass er dich frei gemacht hat, dass der Preis bezahlt ist. Und wir wollen heute Morgen ins Abendmahl gehen, wirklich mit dem Bewusstsein über den Sieg am Kreuz, über Tod, Teufel, über das Gesetz, über Krankheit, sogar über die ganze Welt. Er hat dich rausgelöst aus dieser Welt. Du gehörst nicht zu dieser Welt. Und wenn du das Brot in der Hand hältst, mach dir bewusst, es ist sein Leib. Mach es mit Ehrfurcht heute Morgen. Mach es mit Dankbarkeit. Sag ihm Danke, Jesus, dass du deinen Leib hast zerschlagen lassen. Dass du jeden Schaden, der für mich gewesen wäre, jeden Schaden, jeder weltliche Schaden auf dich genommen hast am Kreuz, auf dass ich frei bin von diesen weltlichen Schäden. Dass mein Gewinn ist Christus. Mein Gewinn ist Christus. Und Christus ist völlig ohne Schaden. Danke, Jesus, dass du deinen Leib gegeben hast für jeden von uns. Danke, dass wir erkauft sind mit dem Blut des Lammes. Danke, dass wir Abendmahl feiern dürfen und deinen Tod verkündigen dürfen, bis du wiederkommst. Danke, Herr, dass es für den Teufel nichts Schlimmeres gibt, als daran erinnert zu werden, dass du den Sieg hast für uns, den vollkommenen Sieg. Danke, Jesus, für den neuen Bund in deinem Blut. Mach dir das bewusst heute Morgen, dass es der neue Bund ist in seinem Blut. Und Offenbarung sagt es ganz klar. Sie überwanden ihn, den bösen Satan und alles, was ihm gehört, diese ganze Welt, dieses System, das Gewinn nur durch Schaden entsteht für andere und alles, was dazugehört. Dass du das überwunden hast in ihm und dass du ein Überwinder bist in ihm. Und du proklamierst durch das Abendmahl, dass du Anteil hast am Tisch des Herrn. Du verkündigst seinen Tod, seinen Sieg am Kreuz, den Mächten, den Hexenmächten und allem, was gegen dich aufsteht, auch den Satanisten. Und dann darfst du den Schluck trinken und dir bewusst machen, ich gehöre Jesus. Halleluja. Ein neuer Bund in seinem Blut. Bärbel, sammelt es dann wieder ein. Vater, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für den Sieg am Kreuz. Danke, dass uns immer tiefer bewusst wird. Jeden Sonntag aufs Neue. Jeden Sonntag tiefer, jede Woche tiefer. Jeden Monat, jedes Jahr führst du uns tiefer hinein in die neue Schöpfung, in das, was uns gehört. Herr, danke, dass wir nicht mehr kämpfen müssen. Wir müssen immer nur Entscheidungen treffen und daran festhalten. Aber wir brauchen nicht mehr kämpfen, weil du für uns gekämpft hast, weil du für uns den Sieg errungen hast. Vater, ich danke dir, dass alles so einfach ist, weil es nur eine Entscheidung entfernt ist. Und wir treten ein in diesen Sieg, in diesen Segen, über die Entscheidung, die wir getroffen haben, über die Entscheidungen, die wir treffen, und sagen Halleluja, der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Vater, wir fordern zurück heute Morgen im Namen Jesus Christus. Fordere ich zurück jedes Schaf, was hier geraubt worden ist. Vater, ich fordere zurück jeden Menschen, der aus dieser Gemeinschaft geraubt worden ist. Vater, ich fordere auch neue Schafe. Vater, wir beten für eine Erweckung, für eine Frucht in dieser Gemeinde. Vater, ich bete, dass neue Schafe zu dieser Gemeinde kommen, dass du uns eine Fruchtbarkeit schenkst wie nie zuvor. Vater, ich bete, dass jeder, der hier ist und auch die, die heute nicht da sein können, dass du aus ihnen Leiter machst, dass du ihnen ein Hirtenherz gibst, dass du aus ihnen wirklich Männer und Frauen machst, die eine Liebe haben für die Verlorenen, eine Liebe für die Schafe. Vater, wir wollen keine Religion, keine Besserwisserei. Wir wollen auch nicht Klugscheißer sein, sondern wir wollen wirklich Menschen sein, die einzig und alleine auf der Grundlage des Kreuzes wirklich vorwärts gehen und verstanden haben, ich bin ein Bruder unter vielen Brüdern und ich gehöre Christus Jesus. Herr, ich bete überall da, wo der Feind zerstört hat, durch negatives Reden, durch Hexenmächte, vielleicht auch durch unsere eigene Dummheit, wo wir falsch reagiert haben oder andere verletzt haben, vielleicht wo wir auch überheblich reagiert haben. Vater, ich bitte dich heute Morgen als Pastor dieser Gemeinde um Vergebung. Da, wo wir dich betrübt haben, wo wir den Heiligen Geist betrübt haben, wo wir negativ geredet haben, vielleicht über andere Gemeinden, andere Pastoren, andere Schafe. Herr, wir haben nicht das Recht, auch nur einen einzigen zu richten oder zu kritisieren. Wir wollen das nicht. Vater, und ich bete, dass du Wächter von unser Herz stellst, Wächter von unseren Mund, dass wir nichts sagen oder tun, was nicht aus dem Heiligen Geist geboren ist. Vater, dass wir nichts tun, was nicht gerecht und gut ist, sondern wir wollen die Gaben des Geistes, wir wollen die Früchte des Geistes. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Das Gesetz ist für die guten Dinge Gottes. Halleluja. Und danke, dass wir frei gemacht sind, heute, jetzt und hier. Papa, dass du uns Kraft gibst, auch Freude gibst, Menschen zu dienen, ja, ihnen die gute Botschaft zu geben. Vater, ich bete, dass du uns bewahrst vor denen, die nur ABM-Maßnahmen sind. Das wollen wir hier nicht. Vater, das bekenne ich auch vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Wir wollen keine Menschen, die uns nur beschäftigen. Wir wollen die, denen geholfen werden will, die frei werden wollen, Vater, die du uns schickst. Und ich bete, dass du richtige Türen öffnest und falsche Türen schließt. Danke, Jesus. Sei dabei mir, ich höre euch gar nicht. Komm, bete doch mit. Bitt doch den Vater darum. Bete in Sprachen, komm. Bete in Sprachen. Lass uns noch ein paar Minuten nehmen heute Morgen. Vater, danke, dass du uns frei gemacht hast. Auch diese Gemeinde frei gemacht hast. Danke, Herr. Wenn andere mit dem Finger auf uns zeigen, ist es uns egal. Wir wollen, dass du mit dem Finger auf uns zeigst, Jesus. Und dass du gut über uns sprichst, dass du uns lobst. Das beste Lob kommt von dir, nicht von Menschen. Das beste Lob kommt von dir. Dein Lob ist immer ein Lob, was reinigt, was demütig hält, was uns auch in der Freude hält. Danke, Jesus. Danke für eine Freiheit im Geist, die man nicht kaufen kann, die man auch nicht erwerben kann. Danke, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen liebst, dass du jeden gleich liebst und dass du einen jeden, ja, die Wahrheit offenbarst und jeden in die Wahrheit führst und leitest. Danke, Heiliger Geist. Auch da, wo wir versagt haben, wo wir dich betrübt haben, bitte ich dich um Vergebung. Wasch uns rein mit deinem Blut, Jesus. Nimm jede Sünde weg, jede Bitterkeit. Reinige unsere Herzen, unsere Seelen. Reinige unsere Gedanken, Jesus. Mach uns frei von unserer eigenen Seele. Von dem seelischen Ballast, von dem seelischen Mist, wo unser Wille, unsere Gefühle, unseren Verstand immer wieder stoppen und reinfunken. Herr, das bete ich ganz bewusst, dass du uns frei machst von unserer eigenen Seele, von den Wünschen der Seele, von dem Lob, nach dem die Seele dürstet und trachtet. Vater, die falsche Anerkennung von Menschen, wo uns manchmal unser eigener Stolz wichtiger ist, als für den Herrn zu leiden oder Zeugnis zu sein, wo uns unsere Seele blockiert, unseren Mund zu öffnen fürs Evangelium. Jesus, danke, dass du uns ganz frei gemacht hast. Aus deiner Sicht sind wir frei. Und wir treffen heute Morgen eine Entscheidung, jeder, der das will. Herr, ich treffe heute Morgen die Entscheidung, für dich vorwärts zu gehen. Ich treffe heute Morgen die Entscheidung, alles, was mich bremst, loszulassen, zu sterben, wirklich alles, was meins ist, in den Tod zu führen, mein Wille, meine Bockigkeit, mein Stolz, meine Rachegefühle, meine Erwartung des Wiedergutmachens. Vater, vor allem da spüre ich gerade ganz besonders, wo wir Entschuldigungen erwarten von anderen Menschen und wir können sie nicht loslassen, weil sie sich nicht entschuldigen. Vater, deine Vergebung ist nicht abhängig von Entschuldigung. Deine Vergebung ist abhängig von dem, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Und da will ich hinein in das, was Christus für mich hat. Und ich danke dir, dass das funktioniert. Ich danke dir, dass die Schätze des Himmels offen sind für uns, dass wir Zugang haben zu diesen Schätzen im Himmel. Vater, ich bete heute Morgen für jeden, der körperlich angegriffen ist. Für jeden, der irgendwo Krankheit verspürt. Vater, wo Krebs angreifen will. Vater, wo Körperteile geschädigt sind. Ich sage heute Freiheit im Namen Christus Jesus. Als Pastor dieser Gemeinde sage ich, Schmerz, du gehst, Krankheit, du gehst, Halleluja, Gesundheit gehört uns in Christus Jesus, Papa, Menstruationsschmerzen gehen, jeder Gelenkschmerz geht jetzt heute Morgen, Migräne geht, Kopfweh geht, Papa, Niedergeschlagenheit geht, Traurigkeit geht, alles das geht jetzt weg, Einsamkeit, du gehst auch, alle ihre Geister, die das bringen, er geht jetzt weg, Halleluja. Halleluja, Vater. Vater, überall da, wo der Teufel Krebs geben will, das verfluche ich jetzt im Namen Jesu und ich sage Heilung für jede Zelle. Heilung und Kraft Gottes in jede Zelle. Halleluja. Vater, ich preise das Blut des Lammes über jedem Schaf gegen Covid-19, Corona oder was auch immer da draußen rumschwirrt. Halleluja, es wird an unserem Haus vorbeigehen wie in Ägypten. Der Todesengel muss vorbeigehen, weil wir das Blut des Lammes haben. Amen. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für Sieg heute Morgen. Danke für Freiheit. Halleluja. Danke für deine Liebe, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Halleluja. Amen. Ihr dürft euch setzen. Halleluja, yes. Geht's euch gut? Wow. Ich sehe euch ein bisschen so wie im Nebel, so ganz Herrlichkeit Gottes ist hier. Merkt ihr das?